Jetzt wird's ernst. Schon überlegt, ob das gut ist, dass die Kollekte vorher eingesammelt wurde, vielleicht. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, über Sünde spricht man heute nicht, oder? Manche tun das noch, aber häufig habe ich so das Gefühl, dass wir so eine stille Vereinbarung, so ein Gentleman's Agreement getroffen haben, oder auch Ladies Agreement, dass man sagt, ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. Dann ist alles okay, oder? Jesus, er lehrt uns, anders mit Sünde umzugehen. Vielleicht hat das ein oder andere diesen Vers auch schon parat. Matthäus 18, Vers 15, da heißt es zum Beispiel, wenn dein Bruder sündigt, und damit sind auch die Schwestern gemeint, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Also vier Augen, eins, zwei und die vom Bruder oder der Schwester. Ne? Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Also Jesus sagt ganz klar, über Sünde sollten wir sprechen, unter vier Augen, die Leute, die es betrifft. Und dann aber ganz wichtig, es geht nicht darum, mit dem Hammer draufzuhauen und zu sagen, so, Urteil gesprochen, verdammt für alle Zeit, sondern es geht darum, Hilfe anzubieten, dem Bruder, die Schwester zurückzugewinnen, ihr zurecht zu helfen. Das ist, was Jesus uns lehrt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz ehrlich, muss sich jetzt keiner melden, aber was ist die Sünde in deinem Leben, von der niemand etwas wissen darf? Jesus sagt an zwei Stellen sogar, im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium, nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Und wenn das so ist, dass auch alle unsere Sünden, alle unser Versagen, auch die geheimen Sünden, von denen niemand etwas wissen darf, eines Tages enthüllt werden, bleibt die Frage, ui, wie geht Jesus mit Sündern um? Und es gibt eine Geschichte, die ich heute in den Zentrum unserer Predigt drücken möchte, im Johannesevangelium. Dürft gerne schon mal aufschlagen, im Johannesevangelium, Kapitel 8, möchte davon Vers 2 bis Vers 11 lesen. Eine Geschichte, wo ich glaube, vieles dort zusammenkommt. Von dem, was Jesus hier und dort über das Thema Sünde und Umgang mit Sündern sagt. Ihr dürft gerne in euren Bibel-Apps dahin scrollen oder die Bibeln aufschlagen. Im Johannesevangelium, Kapitel 8, lese von Vers 2. Am frühen Morgen begab er, Jesus, sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? In Klammern, Vers 6, mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen Stein holen. Seid ihr noch wach? Nein, natürlich nicht. Ging einer nach dem anderen fort. Zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete, keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Ganz spannende Geschichte mit einigen Dingen, die wir, glaube ich, heute besprechen müssen. Aber zuallererst müssen wir ein textkritisches Problem besprechen. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, dass in manchen Bibeln gibt es da so eine Fußzeile, wo es heißt, diese Verse, also von Kapitel 7, 53 bis 8, 11, also diese Geschichte im Prinzip, findet sich in den frühen oder besten oder einigen Texten nicht. Textkritik darf man nicht verwechseln mit Bibelkritik. Also Textkritik ist eine theologische Disziplin, die beschäftigt sich damit, herauszufinden, was war der ursprüngliche Text der Bibel. Und das Gute ist, dass die Bibel das am besten überlieferte Buch der Weltgeschichte ist. Also vom Neuen Testament zum Beispiel gibt es über 5000 handschriftliche Abschriften, die sehr, sehr alt sind. Manche Fetzen gehen auf das Jahr 125, 128 nach Christus zurück. Das ist ungefähr eine Generation, nachdem der Text geschrieben worden ist. Also sehr, sehr früh. Die Originale haben wir natürlich nicht, leider nicht. Sonst hätten wir das ganze Problem mit der Textkritik nicht. Aber leider sind die Originale verloren gegangen. Früher musste man alles handschriftlich auf Papier oder Leder oder so dann mit Tinte abschreiben. Und die Textkritik befasst sich auch mit der Frage, wie kann man die verschiedenen Fehler, die es beim Abschreiben gegeben hat, ne? Also hier hat jemand ein Komma vergessen, manche Texte wurden mit Großbuchstaben geschrieben, manche mit Kleinbuchstaben und so weiter. Ne? Also da gibt es gewisse Abweichungen und wie kann man die halt erklären? Und das Spannende ist, dass es im Prinzip in der ganzen Bibel keinen Text gibt, der, nachdem das Forscher jetzt sehr, sehr intensiv überlegt haben, mit ganz vielen Fragmenten verglichen haben festgestellt, es gibt eigentlich kaum Abweichungen. Die es gibt, sind eigentlich nicht der Rede wert, weil das irgendwelche Wortwechseleien sind oder Buchstaben falsch, Buchstaben vergessen, rauf und runter. Aber es gibt ein paar Stellen, und da gehört der Johannestext dazu, wo es tatsächlich ein paar Fragen gibt, die wir so einfach nicht beantwortet kriegen. Und zwar ist da halt das Problem, dass in den ältesten Handschriften, die wir haben, ja, das sind nicht die Originale, sondern das sind die ältesten Handschriften, die wir haben, kommen ungefähr, also vom Neuen Testament, kommen ungefähr aus der Zeit 300, 400 nach Christus. In Ägypten hat man die gefunden. Warum in Ägypten? Doch klar, weil es da trocken und heiß ist. Und wenn es ein Klima gibt, das gut für Papier oder für Pergamente ist, dann ist das trocken und heiß. Ja, also sind die ältesten Sachen tendenziell irgendwo in der Wüste oder in irgendwelchen Klöstern in der Wüste gefunden worden. Und dort gibt es diese Geschichte nicht. Und das ist ein Problem. Ja? Die Textkritik hat das relativ schnell festgestellt, dass diese Geschichte dort nicht zu finden ist. Dann gibt es ein paar Abschriften, wo diese Stelle so ein bisschen wandert im Evangelium, also im Johannesevangelium. Und es gibt sogar eine, da ist es auf einmal im Lukas gelandet, diese Geschichte. Und die Frage ist natürlich, was ist da jetzt passiert? Das Spannende ist, die meisten Texte bringen diese Stelle und deswegen steht sie auch in unseren Bibeln. Und es gibt auch noch einen ganz wichtigen Hinweis, der für diese Geschichte spricht, dass die wirklich historisch ist und auch zuverlässig ist, nämlich der Kirchenvater Papias hatte 125 nach Christus diese Geschichte, die ja nur im Johannesevangelium berichtet wird, also wenn sie nicht zufälligerweise im Lukas gelandet ist, wie in manchen Abschriften, also Handabschriften, dann der kennt diese Geschichte, 125 nach Christus, das ist auch wieder maximal eine Generation, nachdem das Johannesevangelium aufgeschrieben wurde, und er schreibt sie auch dem Apostel Johannes zu. So, was machen wir also mit diesem Befund? Letztlich, muss ich ehrlich zugeben, wir können das nicht genau klären, wie dieser Text rein oder rausgekommen ist, aber was wir sicher sagen können, gerade auch im Blick auf den Kirchenvater Papias, der in Kleinasien tätig war, der diese Geschichte kennt, dass diese Geschichte historisch wahr ist und so passiert ist. Und vor allen Dingen, ganz wichtig ist auch, dass diese Geschichte in ihrem biblischen Befund, was sie über Jesus und über die Lehre von Jesus sagt, ist absolut übereinstimmend mit all dem anderen, was wir sonst in der Bibel über Jesus und sein Leben finden. Und auch wenn wir es final nicht klären können, wieso die jetzt in manchen Handschriften da ist und in manchen nicht, wissen wir, dass diese Geschichte so sich ereignet hat und dass sie wirklich eine wahre Überlieferung ist und dass sie auch den Jesus, den sie hier zeichnet, und das werden wir uns genauer angucken, tatsächlich, und die Lehre, die diese Geschichte hat, dass sie sehr biblisch ist. Und deswegen glaube ich, ist es sehr richtig und wichtig, dass wir uns auch diese schwierige Geschichte mal anschauen. Und tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute diese Geschichte eher weglassen als hinzufügen. Weil diese Geschichte, die hat wirklich ein paar ganz schwierige Dinge. Also zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert, es ist eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Also zum Beispiel die Schriftgelehrten und Pharisäer. Wie haben die Schriftgelehrten und Pharisäer diese Frau auf frischer Tat ertappen können? Also da muss man sich ja schon sehr, sehr, sehr präzise Gedanken gemacht haben, ja, wie man da jemanden frisch beim Ehebruch hätte. Und was noch viel spannender ist ja die Frage, wie haben die es geschafft, die Frau beim Ehebruch auf frischer Tat zu ertappen und den Mann nicht zu finden? Also nach dem mosaischen Gesetz hätten da jetzt zwei stehen müssen. Ne? Also wirklich wirft einige Fragen auf diese Geschichte. Ganz schwierig aus Sicht der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und ganz ehrlich, am Ende gehen sie auch beschämt davon, ja, weil sie merken, dass das nicht funktioniert hat, was sie sich da ausgedacht haben, Jesus eine Falle zu stellen. Und natürlich ist diese Situation auch total schwierig für Jesus. Wie soll Jesus sich verhalten? Wenn er Gott ist, Gottes Sohn, dann kann er doch nicht einfach Gottes Gebote ignorieren. Und Jesus hatte sich ja auch sehr klar zum Thema Ehebruch positioniert. Also ich möchte mal erinnern, hier eine Stelle aus dem Matthäusevangelium wieder. Also die Stelle aus Matthäusevangelium 5, 27 bis 28 ist: Ihr habt gehört, sagt Jesus, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau nur ansieht, das sagt Jesus, sein Kommentar zum Thema Ehebruch, wer eine Frau nur ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Okay? Also Jesus hat da quasi, setzt da nochmal eins drauf. Und gleichzeitig, Fabian hat das so schön in der Anmoderation deutlich gemacht, ist Jesus ja nicht auf die Welt gekommen, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu erretten. Und wie soll er sich jetzt in dieser Situation verhalten? Dazu kommt auch noch, und die Schriftgelehrten und Pharisäer wussten das ganz genau, Jesus hätte hier gar kein Todesurteil sprechen dürfen, weil nach dem mosaischen Gesetz hätte er es gemusst. Nach dem römischen Gesetz, das damals in Israel galt, waren die Römer diejenigen, die Todesurteile vollstreckten. Wenn ihr euch erinnert, als Jesus später angeklagt wird, warum karren denn der hohe Priester und die ganzen Jesus zum Pilatus, zum römischen Statthalter? Ja, weil sie selbst gar kein Todesurteil sprechen müssen. Die müssen den irgendwie dazu bewegen, dass er für die das Todesurteil spricht, damit das vollstreckt wird. Sonst dürfen die das gar nicht. Sonst würden die sich selbst strafbar machen. Das wäre sowas wie Selbstjustiz oder so. Ne? Also Jesus ist hier wirklich in einem klassischen Dilemma gefangen. Und die Frage ist, wie soll er sich verhalten? Und das Interessante ist, dass Jesus in dieser Situation erst einmal gefühlt nichts tut, aber eigentlich tut er ja etwas. Also er kniet sich hin und schreibt mit dem Finger in den Sand oder in den Staub. Und jetzt ist natürlich sehr viel spekuliert worden. Was kritzelt Jesus dort in den Sand? Das wird in keinem der Texte geschrieben, weder im Lukas-Text noch in den anderen. Also das wird einfach nicht gesagt. Kritzelt er vielleicht einfach so nebenbei, um ein bisschen Zeit zu gewinnen? Oder ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manche Leute, die kritzeln ja etwas, um sich besser konzentrieren zu können, ja, um einfach so, wie soll man sagen, in dieser stressigen, schwierigen Situation so mal durchzuatmen und zu überlegen, was mache ich jetzt, wie mache ich das jetzt? Oder andere Ausleger haben vermutet, Jesus schreibt die Gebote Gottes in den Sand. Könnte ja sein, ne? 2. Mose 20, da lesen wir Folgendes. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Oder manche Leute vermuten sogar, Jesus schreibt dort die Sünden der Pharisäer und Schriftgelehrten auf. Es würde sich dann vielleicht so lesen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl. Und das Wort für Unzucht ist im Griechischen Porneia und das moderne Wort heißt Pornografie. Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Lästerungen. Oder in Galater 5, 19 bis 21, da bringt der Apostel Paulus auch nochmal ein paar Werke des Fleisches zu Papier. Unzucht wieder, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr, sagt Paulus. Ich sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Vielleicht hat Jesus auch so eine Liste hingeschrieben. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, dass Jesus dann tatsächlich ein Urteil spricht und dieses Urteil ist in einem Satz zusammengefasst: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und das ist nun wiederum ein sehr salomonisches Urteil. Salomonisches Urteil ist ja schon sprichwörtlich geworden. Als Salomo sich Gott um Weisheit erbitten hat, wurde sie auch gleich auf die Prüfung gestellt. Da waren nämlich dann zwei Frauen, das eine Kind war gestorben und das andere Kind, die beide Frauen haben behauptet, es gehört ihnen. Und Salomo hat, ich will die Geschichte gar nicht alle ausführlich erzählen, hat dann ein Urteil gefällt und hat es tatsächlich geschafft herauszufinden, welche der Frauen die wahre Mutter ist und welche lügt. Und seitdem ist das sprichwörtlich geworden. Und ganz ehrlich, hier in dieser Geschichte hat Jesus bewiesen, dass er mindestens so klug und so weise ist wie Salomo, wenn nicht sogar viel weiser. Denn er bestätigt das Gesetz. Er sagt, ne, es ist richtig, die Frau hat die Steinigung verdient nach dem mosaischen Gesetz. Dann, in dem gleichen Satz, stellt er klar, wer hier eigentlich der Richter ist. Nämlich nicht der Mensch, sondern Gott. Denn wer von uns ist ohne Sünde? Tatsächlich haben die Pharisäer und Schriftgelehrten das sehr schnell feststellen müssen, dass keiner von ihnen ohne Sünde ist und diesen Stein werfen darf. Und so verschwinden sie, die Ältesten zuerst. Ich weiß nicht, ob das dann schon Altersweisheit war oder ob die einfach altersmilde geworden sind. Irgendwie sind die Ältesten zuerst davongegangen, weil sie begriffen haben, wir haben uns hier etwas angemaßt, das uns gar nicht zusteht, nämlich Gericht zu sitzen über Menschen. Die bekennen und begreifen, niemand von uns ist ohne Schuld und Sünde. Wir alle sind Sünder. Und dieser Satz, der fällt uns vielleicht gar nicht so schwer, weil das so ähnlich klingt wie, ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. Aber wir alle sind Sünder, mal konkret zu machen und mal auszusprechen, ganz ehrlich für sich auszusprechen, zu sagen, ich bin ein Sünder. Ich glaube, das fällt uns schon schwerer. Und dann auch noch zu sagen, ich bin ein Sünder und deswegen verdiene ich das gerechte Gericht Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal je selbst so für euch ausgesprochen habt. Jesus, er trifft tatsächlich hier mit seiner Aussage, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, ein salomonisches, weises Urteil. Aber das Problem bleibt ja, wie geht jetzt Jesus damit um? Er ist ja Gott und er ist ja ohne Sünde. Und er ist der Einzige, der tatsächlich den ersten Stein werfen kann. Wird er diese Frau jetzt steinigen oder nicht? Wir haben es in der Geschichte gelesen. Er tut es nicht. Er lässt Gnade vor Recht ergehen. Und er bietet der Frau Vergebung an und Veränderung. Und die Frage ist, warum? Die Antwort finden wir ein paar Kapitel weiter im Johannesevangelium und in allen anderen Evangelien auch. Die Antwort ist, weil er selbst die Strafe und das Gericht Gottes für die Sünden der ganzen Welt ans Kreuz trägt. Wisst ihr, Gott ist nicht einfach nur nett und kehrt Schuld so unter den Teppich und sagt, ist ja nicht so schlimm, ist ja nichts passiert. Er drückt auch nicht einfach ein Auge zu. Er bezahlt. Er bezahlt für diese Sünde, damit jeder, der zu ihm kommt, Vergebung und Veränderung erfahren kann. Der Apostel Paulus hatte im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 bis 21, das sehr schön zusammengefasst. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott versöhnt, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt, sagt Paulus, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den. Und jetzt kommt's, das ist wichtig. Warum ist diese Botschaft überhaupt möglich? Lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der keine Sünde kannte, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus, er stirbt für deine und meine Schuld am Kreuz. Deswegen kann er uns überhaupt Gnade anbieten. Ich möchte dich heute ganz persönlich herausfordern. Welcher Sünder möchtest du sein? Gehst du schweigend und vielleicht leicht beschämt davon, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, und denkst, ja, bin ein Sünder, hat leider nicht geklappt mit der Steinigung, muss ich zugeben, hat Jesus doch eine kluge Lösung gefunden. Oder nimmst du die Vergebung und Veränderung an, die Jesus Sündern anbietet? Und diese Entscheidung, vor die stellt Jesus jeden Einzelnen von uns. Und er kann es und er darf es, weil er ohne Sünde für uns zur Sünde gemacht wurde. Er hat schon alle Schuld, die wir in unserem Leben in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufhäufen konnten und können, hat er schon bezahlt. Es gibt keine Schuld auf dieser Welt, für die Jesus nicht schon gestorben ist. Aber die Frage ist, wie gehst du mit seinem Gnadenangebot an? Nimmst du die Vergebung an und lässt dich von ihm verändern? Oder gehst du schweigend davon und denkst dir, naja, hoffentlich findet niemand heraus, welche Sünde ich im Kerbholz habe. Es gibt noch eine zweite Ebene in dieser Geschichte. Und sie hat etwas damit zu tun, wie wir, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, mit Sünde umgehen. Wir alle sind blind auf einem Auge. Wir sehen die Schuld und die Schwäche und das Versagen der anderen immer ganz klar, ganz deutlich, ganz gut. Aber unsere eigene Schuld, das fällt uns oft so schwer zu sehen. Jesus, er sagt auch in der Bergpredigt Matthäus 7, von Vers 3 bis 5, warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge merkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen? Und siehe, in deinem Auge steckt ein Balken. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es fällt uns leicht, andere zu verurteilen und zu verdammen. Es fällt uns auch leicht, dieses Gentleman's Agreement einzugehen, zu sagen, ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. Oder, wie ein deutsches Sprichwort sagt, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Das ist der leichte und der breite Weg, der ins Verderben führt. Der schmale Weg zum wahren Leben in der Nachfolge von Jesus Christus ist ein anderer. Dort kostet Vergebung uns etwas. Dort sind wir aber auch bereit, die zweite Meile mitzugehen, um einem Menschen in seiner Not wirklich zu helfen. Dort sind wir bereit, unsere eigene Ehre, unsere eigene Anerkennung, unsere eigene Zeit und all die Ressourcen, die Gott uns schenkt, zu opfern, um einem Sünder oder einer Sünderin den Weg zu einem neuen Leben mit Jesus zeigen. Wenn du Jesus folgst, wenn du seine Vergebung und Veränderung erfahren hast, möchte ich dich heute fragen, für wen bist du bereit, deine Finger schmutzig zu machen? Vielleicht fragst du dich, ja, aber wo soll ich da anfangen? Glaube, dass Gott dir deine Sünderin schon längst geschickt hat. Überleg mal, welche Person stört dich gerade am meisten? Welche Person findest du einfach fürchterlich? Ja? Ihr Verhalten ist völlig unanständig, ihre Einstellung ist ganz, ganz bescheiden. Was wäre, wenn das die Sünderin ist, die Jesus dir in den Weg geschickt hat? Meine Ermutigung wäre, fang mit ihr an. Und ich möchte 6 Schritte beschreiben, wie du mit einer solchen Sünderin umgehen könntest. Der erste Schritt ist, bete. Ja, und ich glaube, wenn du jetzt wirklich an diese Person denkst, die dir so welche Probleme bereitet, dann wirst du denken, oh ja, da braucht es ganz viel Gebet. Und ihr wüsstet wahrscheinlich auch gar nicht, also mir würde es so gehen, was man da sagen soll. Ja, was soll man denn zu solchen Menschen, die so uneinsichtig sind, die sich so daneben benehmen, was soll man da noch sagen? Und deswegen der erste Schritt, bete. Und der zweite Schritt ist, nachdem du gebetet hast und vielleicht auch viel gebetet hast, frag die Person, wie du ihr helfen kannst. Okay? Bete und dann such einen guten Moment, wo du mit der Person am besten unter 4 Augen allein sein kannst und frag sie, wie kann ich dir helfen? Dann der dritte Schritt. Versuch die Person mit den Augen von Jesus zu sehen. Und ich glaube, gerade bei den echten Personen, den echten Sündern in unserem Leben, fällt uns das so schwer, weil wir sehen diesen Elefant im Raum, diese Sünde, die einfach so viel kaputt macht, die uns vielleicht sogar verletzt oder die andere Menschen verletzt, die uns wichtig sind, ja, wo wir sagen, ah, das ist so ein Riesenproblem. Diese Person ist ein Problem. Diese Person da mit den Augen von Jesus zu sehen, ist eine echte Herausforderung. Und es kann sein, dass ihr an der Stelle schon wieder zu Schritt 1 zurückfallen müsst und sagen müsst, okay, ich muss nochmal beten. Versucht diese Person mit den Augen Jesu zu sehen. Dann kommt der vierte Schritt. Versucht zu verstehen, was das wahre Problem hinter ihrem Verhalten ist. Häufig ist das Verhalten, das Leute an den Tag legen, ja nur ein Ausdruck von dem, von den eigenen inneren Verwundungen. Vielleicht weiß die Person sich gar nicht besser zu helfen. Ja, es kann sein, dass die Person das nie anders gelernt hat oder dass sie selbst so verletzt wurde oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge, die hinter dem Problem stecken können, die wirklich die Ursachen für dieses Problem sind. Und da braucht es ganz, ganz viel Weisheit. Da müssen wir fast schon wie bei Jesus, ja, ein salomonisches Urteil fällen. Nicht, um die Person bloßzustellen, sondern wirklich zu erkennen, was die Person wirklich an Hilfe braucht. Ganz ehrlich, ihr werdet die Bibel rauf und runter lesen müssen, wenn ihr mit realen Problemen von Menschen begegnet seid. Ihr werdet viel Zeit brauchen, um der Person zuzuhören und zu verstehen, was sie sagt. Vielleicht auch zu hören, was sie nicht ausspricht. Ja, weil häufig ist es ja so, ganz ehrlich, wir sind ja alle Sünder, ne? Wenn wir über unsere eigenen Sünden nachdenken und uns fragen, warum habe ich das jetzt schon wieder gemacht? Ganz ehrlich, wisst ihr das? Wisst ihr, warum ihr gerade wieder gesündigt habt? Versteht ihr das? Wahrscheinlich werden wir in vielen Fällen sagen, ich weiß es selbst nicht genau. Ich verstehe es nicht. Ich will es doch gar nicht. Ich weiß, dass es falsch ist. Und trotzdem habe ich es wieder getan. Was steckt dahinter? Und da brauchen wir Menschen, die uns helfen. Und wenn Jesus uns zu so einer Sünderin oder so einem Sünder hinschickt, es ist so wichtig, diesen vierten Schritt im Gebet und im Blick mit den Augen Jesu darauf zu schauen, zuzuhören, wirklich mal auch zwischen den Zeilen zu hören und zu verstehen, was ist wirklich das Problem, das dahinter steckt. Und dann kommt der fünfte Schritt. Versucht das Problem der Person zu erklären, wie Jesus ihr Problem lösen kann. Ich glaube, es gibt kein Problem, Und alle, die Jesus nachfolgen, die wissen das und werden das wahrscheinlich bestätigen. Es gibt kein Problem, das Jesus nicht lösen kann. Jesus ist für alle Sünden gestorben und er sagt zu dieser Frau, geh und sündige nicht mehr. Er geht also davon aus, dass dieses Problem mit dem Ehebruch und alles, was dahinter steckt, bei dieser Frau, dass das gelöst werden kann. Dass Jesus es lösen kann. Und davon sollten wir auch ausgehen. Und die Frage ist nicht, ob dieses Problem von Jesus gelöst werden kann, sondern wie. Und da brauchen wir auch wieder viel Gebet, viel Zuhören, viel Weisheit, viel Reden und auch viel Lesen in Gottes Wort, zu verstehen, was sagt die Bibel denn dazu? Wo kommt das her? Und wie können wir da eine gesunde Perspektive zu gewinnen, damit wir tatsächlich auch Befreiung erfahren? Und manchmal ist es so, dass manche Probleme dadurch schon viel kleiner werden, dass ich die mal ausgesprochen habe und nicht nur heimlich für mich habe, sondern mit jemand anders mal drüber spreche und er mir die Vergebung von Jesus zuspricht und auch die Verheißung, dass Jesus jedes Problem unseres Lebens lösen kann, wenn wir ihm vertrauen. Und dann beginn wieder mit Schritt 1. Das ist der 6. Schritt. Bete, frag die Person, wie du ihr helfen kannst. Versuch sie mit den Augen von Jesus zu sehen. Versuch zu verstehen, was das wahre, das tiefer liegende Problem hinter diesem Verhalten ist. Versuch der Person zu erklären, wie Jesus ihr Problem lösen kann. Und manchmal wird Erklären nicht reichen, sondern wir werden der Person immer und immer wieder beistehen müssen und helfen müssen, damit es gelöst werden kann. Und diesen Zirkel, den möchte ich euch einfach mitgeben im Umgang mit Sündern und Sünderinnen in eurem persönlichen Leben, die Gott euch in den Weg gestellt hat. Wahre Jüngerschaft bedeutet genau das, immer und immer wieder sich in diesen Zyklus zu begeben, zu bitten, zu fragen, wie wir helfen können, zu versuchen, das Problem und die Person mit den Augen Jesu zu sehen, zu versuchen zu verstehen, was das wahre Problem dahinter ist, ja, die geistlichen Realitäten auch dahinter zu sehen und dann klar zu machen, dass Jesus ihr Problem lösen kann und Schritte zu gehen, die Lösung aufzuzeigen, Ermutigung auszusprechen und dann auch wieder ins Gebet zu gehen und diesen Prozess immer und immer wieder zu begleiten. Das ist wahre Jüngerschaft. Jesus, er lädt uns dazu ein. Jesus verdammt die Sünder nicht. Aber er verdammt die Sünde und begnadigt den Sünder. Und die Frage ist, was tust du? Was tue ich? Bist du bereit, deine Sünde einzugestehen? Die Gnade anzunehmen und Vergebung und Veränderung zu erfahren? Bist du bereit, dir die Finger schmutzig zu machen und mit Sündern den schmalen Weg der Nachfolge Jesu zu gehen? Und wisst ihr, Jesus macht sehr deutlich, es gibt nicht das eine oder das andere. Wir können nicht Gottes Gnade annehmen und dann unbarmherzig mit unserem sündigenden Bruder oder unserer sündigenden Schwester umgehen. Das gehört zusammen. Ihr dürft gerne Matthäus 18, Vers 23 bis 35, die Geschichte dazu, persönlich nochmal nachlesen heute Nachmittag. Jesus ist da nicht zimperlich. Wenn wir nicht bereit sind, anderen die Gnade, die er uns schenkt, auch zu gewähren und mit ihnen den Weg der Sünde, der Sünder zu gehen und ihnen zu helfen, aus diesem Teufelskreis auszusteigen, dann ist Jesus auch unbarmherzig gegenüber uns, wenn wir uns da so verhalten. Jesus, er schenkt uns die Gnade und er gibt sie uns immer nur im Doppelpack. Die Gnade, die wir brauchen, weil wir alle Sünder sind, aber immer gepaart mit der Gnade, auch meinem Bruder und meiner Schwester, mit Liebe zu begegnen und ihr zu helfen, mit der Sünde zurechtzukommen. Er gibt uns die Gnade, wenn wir bereit sind, nicht nur Gnade zu empfangen, sondern auch gnädig zu sein. Wie geht Jesus mit Sündern um? Jesus, er verdammt die Sünde, aber er begnadigt den Sünder. Was tust du? Was tue ich? Amen.